du, wir haben jetzt schon des Öfteren über das Mittelalter gesprochen und wir müssen auch erwähnen, dass es im Mittelalter tatsächlich ganz viele kodifizierte Gesten gab, mit denen tatsächlich Rechtsgeschäfte abgewickelt wurden. Und das sieht man ganz toll im sogenannten Sachsenspiegel. Das finde ich auch visuell sehr interessant, weil die Arme zum Beispiel häufig ganz lang sind. Weil die Anordnung der Personen im Bild ein bisschen schwierig ist und die ganz links außen auf die ganz rechts reagiert. Und weil man sicherstellen will, dass der Bezug klar ist, rutscht der Arm so in Länge.
Die Hand Gottes taucht im Mittelalter in einer Reihe von Handschriften auf. Mhm. Und dann siehst du halt immer, und das fand ich halt so witzig, von oben aus dem Himmel kommt da immer so eine Hand raus. Und die segnet dann die, die eben positive Aspekte des Lebens sozusagen verkörpern. Ja. Und die unteren sind verflucht, da ist dann keine Hand. Und damit herzlich willkommen zu unserer Feiertags-Brückentags-Episode. Heute hier nach Himmelfahrt bei Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Ja, frühlingshafte Grüße gehen raus an euch von euren Hosts Silva Ladewig
und Jana Bressim. Herzlich willkommen. Frühlingshafte Grüße, Silva. Sehr schön. Die Sonne scheint bei uns beiden.
Es ist warm.
Die Laune steigt.
Die Laune steigt. Und da wir jetzt so viele schöne Feiertage haben. Und natürlich, wie ihr wisst, Talking Bodies, euer Feiertagspodcast ist heute nicht direkt am Feiertag, aber am Brückentag, haben wir uns gedacht, wir werden den Feiertag als Inspiration nehmen für das heutige Thema, denn wir beschäftigen uns mit Gesten in der bildenden Kunst. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was hat das mit Feiertagen zu tun? Sowas wie Himmelfahrt, ja, da werden wir euch heute hindenken. Ihr wisst ja sicherlich, dass viele Gemälde, religiöse Rituale oder auch Szenen aus dem Alten und Neuen Testament abbilden und so auch zum Himmelfahrtsthema, würde ich sagen, ja. Und wir fragen uns, welche Gestencodes entdecken wir vielleicht in alten Gemälden? Was machen die Hände da? Machen sie ganz andere Sachen, als die Hände heute machen oder vielleicht doch eher das Gleiche? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund, denn wenn ihr vielleicht mal alte Gemälde euch anschaut oder auch moderne Gemälde, aber bei den modernen liegt es noch recht nah, aber wenn ihr euch wirklich mal so Gemälde und vielleicht auch so Zeichnungen aus dem Mittelalter oder der Renaissance oder dem Barock anschaut, dann werdet ihr einige Gesten wiedererkennen. Ihr werdet sehr viele Gesten sehen und ihr werdet auch Gesten wiedererkennen, die ganz augenscheinlich über Jahrhunderte hinweg eine ähnliche Form behalten haben und wahrscheinlich auch eine ähnliche Bedeutung. Und dann gibt's Gesten, die sehen aus wie moderne Gesten und die haben dann doch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Es ist echt spannend, was da los ist, so im Gestenbereich auf den Gemälden, und das ist heute unser Thema.
Ja, Silva, und da hast du mir jetzt schon gleich die erste Frage praktisch in den Mund gelegt. Moderne Gesten, die dort auf den Gemälden zu finden sind, das hat mich jetzt doch etwas zum Nachdenken angeregt. Vielleicht können wir ja gleich damit einsteigen.
Ja.
Und sozusagen, ja, wie man mal das sagt, dass die, wie sagt man immer, die Geschichte von hinten aufrollen? Nee.
Ja,
doch.
Demnach ist die Frage, wo die anfängt, ne? Wo ist hinten und wo ist vorne? Das ist jetzt ein bisschen
wo
die Frage.
Wo ist hier?
Wo ist hier, genau.
Genau,
ja, egal. Können wir gerne mit anfangen.
Ja, ja, genau. Da weiß ich nämlich jetzt gar nicht, ob ich da so richtig eine Vorstellung habe von dem, was du jetzt erzählen willst.
Naja, moderne Gesten, habe ich jetzt an sowas gedacht, wie zum Beispiel die Geste des Weghaltens, wo ihr quasi die Hände nach vorne zeigt, also die Hände sowieso zeigt und dann die Handflächen nach vorne, wird aber häufig in Gemälden verwendet, um beispielsweise zu zeigen, dass jemand betet tatsächlich. Oder dass es gibt auch verschiedene Formen, die anzeigen so offene Hände, die wir dann vielleicht etwas falsch interpretieren, die dann so Hörer- oder Sprechergesten tatsächlich sind auf alten Gemälden. Und die sehen aber aus wie Gesten, so die flache Hand in verschiedenen, ja, Orientierung der Handfläche nach oben und nach unten oder zur Seite, und die ich auf den ersten Blick als was ganz anderes interpretiert habe, aber das dann waren dann typische HörerInnen-Gesten, ja, also Gesten, die den Hörerstatus angezeigt haben. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist dann die Interpretation der heutigen Gesten, die etwas moderner sind, sozusagen, insofern, als sie jetzt sozusagen ihre Bedeutung haben. Aber dann in der Zeit, in der sie gemalt wurden, dann doch was anderes dargestellt haben, zumindest in diesem Bereich der christlichen Bedeutung und der religiösen Riten und so weiter, ja.
Ja, okay, jetzt verstehe ich. Und ich glaube, da haben wir jetzt schon einen Punkt angesprochen, der ganz wichtig ist, wenn man sich mit Gesten in der bildenden Kunst beschäftigt, ist, dass man sich halt auch klar machen muss, dass die in einen bestimmten Kontext einzuordnen sind, mhm. in eine Zeit einzuordnen sind. Und dass es das natürlich auch um, naja, um Symbole handelt. Ne? Also die sind, die Handformen sind mit bestimmten Bedeutungen aufgeladen zu der jeweiligen Zeit, in diesem jeweiligen Kontext, vielleicht sogar in der Stil- und Malrichtung, definitiv aber der historische Kontext. Und das kann man nicht eins zu eins mit der Bedeutung gleichsetzen, die wir heute haben. Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man sich immer wieder bewusst machen muss. Aber was ich ganz spannend finde, ist etwas, was du jetzt auch angesprochen hast. Also wenn wir vor so einem Gemälde zum Beispiel stehen, dann versuchen wir das ja zu interpretieren. Und dann setzen wir ja immer an den eigenen subjektiven Erfahrungen an und an dem, mhm. was wir selbst auch kennen. Und dann setzen so, das geht dir ja bestimmt eh nicht. Ich meine, du hast ja da durch deinen Mann, der ja Künstler ist, auch nochmal eine andere Beziehung zur mhm. Frage, was ist dort auf solchen Gemälden eigentlich ja. zu sehen? Aber man fängt dann ja an, darüber nachzudenken, mhm. okay, was sehe ich denn da jetzt? Ah, macht der vielleicht das? Und dann guckt man sich irgendwie doch nochmal an, naja, was ist denn da noch zu sehen? Was machen mhm. denn die anderen Leute da für Gesten? Und dann merkt man ja, naja, weiß nicht, ob das jetzt wirklich so, ja, die Geste des Weghaltens oder die Geste genau. der flachen Hand ist. Also das heißt, man merkt dann schon, das sieht wie etwas aus, was wir selber kennen. Aus unserem mhm. alltäglichen mhm. Gestengebrauch. Aber offensichtlich ist das ja da stilisiert dargestellt, in einer bestimmten Form dargestellt und eben für eine bestimmte Funktion benutzt.
Ja, und ich finde aber auch, diese Funktion kann ja total anders sein als das, was wir jetzt sozusagen mhm. da rein interpretieren würden, weil diese Weghalten-Geste, die ist mir halt ganz, ganz oft unter das Auge getreten, ja, ja. dass ich dann diese Geste gesehen habe und gedacht habe, ich habe mal aufgeschrieben, wie weghalten. Was heißt denn das jetzt genau? Was macht die denn da? Und dann fragte ich auch Matthias, mein Mann, guck mal, die hält da was weg. Und dann meinte er, ja, ich glaube, das ist eher segnen. Ich sag so. Es gibt auch die Segnungsgeste mit den zwei Fingern, ne? Also, wo der Zeigefinger und der Mittelfinger abgespreizt ist. Das ist ja eine ganz, ganz typische Segnungsgeste, die wir auch heute noch finden. Aber es gibt auch die, wo sozusagen die Hand so nach vorne zeigt, also die Handinnenfläche, und dann ist das auch sowas wie segnen. Und das hätte aber in dem Kontext, in dem es dargestellt worden ist, auch bedeuten können, da kommt jemand und sie macht erstmal Stopp, was wahrscheinlich Quatsch ist, aber ja. das ist das Erste, was mir eingefallen ist, weil wir die Geste heute eben so nutzen. Ne? Ja. Und das finde ich total interessant, dass dieser Kontext, von dem du gesprochen hast, dann doch dazu führen kann, dass man, wenn man sich den Kontext erstmal nicht so klar macht und auch nicht darum weiß, weil du musst es in gewisser Weise ja wissen, was damit verbunden ist, welche ja. Handlung, dann du das erstmal völlig falsch interpretieren könntest. Ne?
Ja, genau.
Also man muss schon viel Kontextwissen haben.
Genau, das Kontextwissen braucht man. Also diese Gestenbedeutung muss man lernen. Ja, so wie man mhm. das, ihr erinnert euch alle auch an so Gesten wie der Daumen nach oben, ja, also oder die Victory-Geste, solche emblematischen Gesten, die haben ja auch eine bestimmte Form mit einer bestimmten Bedeutung. Das muss ich auch wissen, um die Bedeutung erkennen zu können. Und ähnlich ist es also mit den Gesten hier in den Gemälden auch. Einer meiner anderen Favoriten ist auch so die so eine, naja, es ist jetzt, du hast ja schon drauf Bezug genommen, es ist jetzt nicht so eine wirklich lockere, flache Hand, die nach oben mhm. gerichtete, offene Hand, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die sieht ja. ja nicht immer ganz so locker aus, sondern die kommt ja auch mal in anderen Orientierungen vor. Aber die finde ich auch total lustig, wenn man sich dann also mal anguckt, wie häufig die auch tatsächlich in Gemälden zu finden ist.
Absolut.
Ne? Und was ich da wirklich auch wirklich vorher nicht wusste, ist, du hast es ja schon erwähnt, ist, dass das anzeigt, was die Person tut, nämlich dass die spricht. Ich ja. habe auch immer gedacht, ah, die macht es vielleicht auch irgendwie so segnen oder manchmal hatte ich auch den Eindruck, ach, sieht eher aus wie zeigen oder so, aber dass das tatsächlich das Symbol ist, um anzuzeigen, die Person sagt etwas, also um darzustellen im Gemälde, dass dort eher ein Gespräch stattfindet, wurde dann diese Geste eingesetzt. Das fand ich auch ganz spannend, weil ich das vorher so wirklich nicht interpretiert hätte.
Das wusste ich auch nicht. Aber es gibt die Palm-Up-Open-Hand, die nach oben gerichtete flache Hand, natürlich auch in anderen Kontexten, wie du es schon gesagt ja. hast. Es gibt sie auch, um anzuzeigen tatsächlich, also um zu zeigen. Also es gibt dieses Bild von Masaccio, ich weiß nicht, ob der richtig ausgesprochen wird, wo die Maria dargestellt wird. Und da geht es halt viel darum, dass sie dann die den Betrachter oder die Betrachterin direkt anschaut und dann aber mit der flachen Hand nach oben zeigt, ne? Diese Trinitätsdarstellung, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Also da hast du es auch, dass da die flache Hand dann genutzt wird. Aber eben auch, wie du sagtest, und das finde ich auch super interessant, da habe ich voll gedacht, okay, da kann man sich noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Es gibt keine neutralen Hörergesten, sondern die sind meistens, wenn angezeigt wird, dass Leute zuhören, sieht es wirklich so aus, als würden sie jemanden empfangen. Also die zeigen die Arme ja so nach oben. Manchmal ist die Handfläche direkt nach oben gerichtet oder sie ist die Hände, als ob ihr nach oben, wenn ihr das Kind von oben nehmt oder so, ne? Oder wenn ihr ein Kind seht, was die Arme nach oben streckt und hochgehoben werden möchte. Solche Gesten findet man dann beispielsweise bei Caravaggio, bei der Rosenkranz-Madonna. Da seht ihr ganz oft diese Leute, die da nach oben zeigen und sie spricht quasi und dass sie kommuniziert und eine Message quasi verkündet. Das seht ihr nicht daran, dass sie die Lippen in irgendeiner Form bewegt. Ja, es geht ja eh nicht, weil es ja statisch ist, aber man könnte ja vielleicht eine Regung im Gesicht zeigen oder den Mund leicht öffnen. Also man kann ja trotzdem ein Foto von jemandem machen, der spricht. Dann würde man auch sehen, er spricht wahrscheinlich gerade oder sie. Das könnte man ja auch visuell abbilden. Aber nein, sie hat wirklich die Lippen geschlossen. Aber sie zeigt den Zwei-Finger-Redegestus. Das habe ich nämlich als eine Zeigegeste interpretiert. Wir haben uns nämlich vorab, mein Mann und ich, auch darüber unterhalten und haben Kataloge gewälzt und haben gedacht, sie zeigt irgendwo hin. Aber wenn ihr euch das Bild mal anschaut, ihr könnt in den Shownotes mal gucken, da werden wir das auch verlinken, also die Rosenkranz-Madonna von Caravaggio. Guckt mal auf ihre Hände und ihr werdet sehen, dass sie eben den Zeigefinger und den Daumen ausstreckt und die anderen drei Finger einklappt. Und es sieht eben aus, als würde man zeigen, ganz klassisch. Aber das ist eben eine Geste, die den Sprecherstatus anzeigt oder Sprecherinnenstatus in dem Kontext. Das fand ich interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also nur durch die Gesten, also sieht man, welche Wichtigkeit die Gesten, können wir gleich mal darauf zu sprechen kommen, welche Wichtigkeit die Gesten haben, weil eben sowas wie Verkündung und Empfang der Verkündung allein über den Körper und auch speziell über die Gesten angezeigt wird.
Ja, das ist ja auch eine Herausforderung, ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, man will etwas Bewegtes, was ja Sprechen und Gestikulieren ist, in ein statisches Bild übertragen. Also da muss man sich ja irgendwie überlegen, wie mache ich das jetzt denn eigentlich? Also das sind ja Fragen, vor denen Künstler nur heute stehen. Also in dem Moment, wir haben ja ein ähnliches Problem, wenn wir versuchen, Gesten in unseren wissenschaftlichen Analysen zu beschreiben, dann haben wir genau das gleiche Problem, dass wir uns überlegen müssen, wie kann ich jetzt dieses Bewegungsmuster beschreiben, sodass das, wenn das jemand liest, der das nachvollziehen kann. Und ähnlich ist es da ja auch. Und dann macht es, finde ich, total Sinn, dass man sich eben auf so eine Form von so Repertoire festlegt und sagt, okay, also diese Geste, die benutzen wir, um das und das anzuzeigen. Diese Geste benutzen wir, damit diese Bedeutung übertragen werden kann. Sozusagen so eine Art von, Code, ein Repertoire, genau, an Gesten, damit eben dieses Problem, dieses Problem, das darzustellen, gelöst werden kann. Das finde ich total spannend. Und das zeigt auch nochmal, wie aktuell die Probleme ja auch immer noch sind. Ja, also man hat sich in der Kunst da über Jahrhunderte mit schon beschäftigt und dann eben auch Formen gefunden, damit umzugehen. Und wir machen das ja heute in der Wissenschaft, machen wir das ja immer noch. Das ändert sich jetzt ein bisschen durch diese neuen Methoden der Gestenaufzeichnung und auch Reproduktion, aber die Probleme oder die Phänomene sind ja immer noch gleich.
Ja, aber interessant auch, dass jetzt nicht, also eine kommunizierende Person, das kannst du, ist natürlich schwierig, wie du gerade gesagt hast, etwas Bewegtes in etwas Statisches zu überführen. Aber du könntest es ja auch in gewisser Weise anzeigen, dass jemand spricht, also Sprechhandlungen, also Mundbewegungen in irgendeiner Form. Also aber das ist ja halt dann überhaupt nicht dargestellt. Das finde ich so interessant, dass das alles über diese Körperhaltung und über diese Gesten und natürlich auch die räumliche Anordnung der Figuren und Licht und so. Wer rückt in den Mittelpunkt, ist wahrscheinlich die Person, die etwas zu verkünden hat oder etwas gerade kommuniziert. Ja, das ist natürlich auch Bildsprache. Aber dass man eben nicht Sprechen an sich darstellt, wie wir das machen, wenn wir unsere Gestenzeichnungen machen oder machen lassen, dann ist ja nicht das Gesicht stumm. Das wird ja auch angezeigt, dass sich da etwas bewegt, ein gewisser Ausdruck, ein Sprechen im Gesicht sich zeigt. Und das finde ich dann schon spannend, dass diesen Gesten so eine Wichtigkeit dann zukommt, ne?
Ja, wahrscheinlich, weil sie dann auf den ersten Blick vielleicht leichter wahrzunehmen sind. Ne? Da sind Sicher. Wir ja auch
genau.
bei der Idee, die Adam ja basierend ja. auf Goffman auch entwickelt hat. Also dass Gesten so im Vordergrund stehen, weil sie eben vor dem Hintergrund des Körpers und sozusagen der gesamten Interaktionssituation auch wahrgenommen wird. Und so ein Gesicht, da müsste ich mich vielleicht noch stärker drauf konzentrieren. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich nicht aus. Vielleicht ist es auch schwieriger noch zu zeichnen oder zu malen. Für mich ist alles schwierig, aber...
Also ich glaube, also in dem Bereich bin ich auch völlig untalentiert, aber also ich finde, es sind zwei verschiedene Sachen. Also das eine ist ja sozusagen bei den Hörergesten oder Hörerinnengesten und sprechenden Gesten sozusagen, da geht es ja nur um den Status, hörend oder eben kommunizierend.
Ja.
So, das ist ja der eine Punkt. Okay, da geht es ja weniger um den Inhalt, da geht es darum zu zeigen, welche Person in dem Bild macht etwas. Und da könntest du es ja dann schon ein bisschen mehr aufbereiten und mehr zeigen, dass die Person spricht.
Stimmt.
Wenn es um konkrete Bedeutungen geht, wie du es vorhin gesagt hast, die auch eine gewisse Symbolik in sich tragen, dann kannst du es mit dem Mund und dem Gesicht nur begrenzt machen. Dann kannst du eben, das ist ja das Schöne an den Gesten, die haben verschiedene Formen, sie sehen unterschiedlich aus und diese Formen gehen mit bestimmten Bedeutungen einher. Das ist ja das Tolle und das kannst du dann halt in den Bildern auch festhalten, ne? Siehe Gestencode, was wir vorhin schon gesagt haben. Und eben zu anzeigen, dass die Geste etwas Bestimmtes kommuniziert, so, ja.
Ja.
Mehr als nur der Status des Hörenden oder der Sprechenden, so, ne?
Ja.
Also, das war schon mal für mich der erste absolute Aha-Moment, den ich hatte und dachte, das ist voll interessant. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht.
Ja, und ich meine ja auch immer noch etwas, also ich meine, nicht umsonst sprechen wir von Hörer- und Sprechergesten. Eine Klassifikation, die ja in der Gestenforschung auch sehr gebräuchlich ist, erstmal zu unterscheiden. Also ist das jemand, der zuhört oder ist das jemand, der selber spricht? Und je nachdem, ob man zuhört oder ob man spricht, macht man ja auch unterschiedliche Gesten. Vielleicht können wir mal bei, also es sind jetzt mal bei Hörergesten bleiben. Dann gibt's ja auch immer so schöne Darstellungen, so, also wir würden jetzt vielleicht umgangssprachlich sagen, die Denkerpose, ja?
Ja.
Häufig ist es eher eine Körperhaltung, die sich ja dann auch häufig findet. Und da habe ich zum Beispiel ganz, also so, ne, wenn man so irgendwie den Kopf in die Hände stützt oder auch so, naja, wisst ihr alle, so nachdenklich da sitzt. Ich glaube, wenn ich das sage, kann sich jeder was drunter vorstellen. Und da dachte ich halt auch.
Gibt's ja auch ein Emoji für, also wenn das, ist das schon so konventionalisiert. Ja, ja. Gibt doch dieses Emoji, wo die zwei Finger, also Zeigefinger und Daumen abgespreizt sind am Kinn und guckt so nach oben und so.
Ach so, doch. Ach ja, das?
Kennst du
bestimmt. Hast du recht? Natürlich, benutze ich auch oft.
Also bei den Emojis, ja, absolut. Also bei den Emojis, da weißt du eigentlich schon, okay, braucht man gar nicht so viel erklären, weil es ist offensichtlich relativ etabliert, wenn es bei den Emojis schon drin ist.
Aber was ich nicht wusste, ist, dass das nicht immer nur so eine Hörergeste ist, sondern dass das tatsächlich auch religiös ist, also dass das auch tatsächlich Beten anzeigen kann und nicht nur sozusagen so allgemein als ein Ausdruck von, ich sitze da und denke nach. Also das hatte ich jetzt nämlich dann auch so nicht gesehen.
So ein bisschen was Meditatives auch.
Genau, was Meditatives. Ja. Und dann variierte das zum Beispiel auch, wenn dann so die geöffneten Handflächen dann zum Beispiel auch so im Schoß liegen und der Körper so ein bisschen zusammengesunken ist, dann ist es also nicht nur das Anzeigen, dass dort jemand sitzt und nachdenkt, sondern eben tatsächlich vielleicht auch in den religiösen Akt des Betens involviert ist. Genau. Das fand ich auch.
Aber waren die Hände dann gefaltet so? Also, dass man sie so
Nee, die lagen auch so ineinander und lagen dann einfach so im Schoß, also mussten gar nicht so gefaltet sein. Denn das ist, da sind wir schon bei einem anderen Aspekt, den ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass das sozusagen so die Betgeste ist, hat sich ja auch erst etabliert, also im Mittelalter dann wurde das in gewissem Maße kodifiziert, betende Hände dann eben in dieser Form darzustellen. Aber vorher gab es viel mehr Variation.
Ja, total.
Ja.
Das wusste ich auch
nicht.
War auch
so ein Aha-Moment, wo ich dachte,
absolut.
Ach, wirklich?
Ja, ja, wo ich dann auch merkte, okay, so ist das, wenn andere Leute über Gesten schreiben und ich das selber lesen muss. Also bei uns im Gestenfeld hat man ja dann schon so bestimmte, wahrscheinlich beim Codebegriff, ich habe das Gefühl, das setzt sich heute durch, aber man hat ja dann schon so ein bisschen so bestimmte Beschreibungs- oder repetitive Muster des Beschreibens von Gesten, ja. Und dann musste ich mich dann auch so voll so reindenken, als ich so Sachen gelesen habe dazu, was meint die Person jetzt genau mit den Gesten, die sie beschrieben hat. So beten mit vor der Brust überkreuzten Händen, was heißt das jetzt, genau. Wie sieht das genau aus? Ne? Dann musste ich dann auch genau gucken, also da sind die, habe ich mir auch geschrieben, wie weghalten. Ja. Also offensichtlich, ja, bei mir kam weghalten dauernd vor. Also solche Sachen, oder an die Brust schlagen.
Ja.
Dachte ich jetzt so wie Beyoncé Knowles oder was die macht, so was bedeutet. Was. Ja, aber das war für mich voll schwierig, das zu entziffern dann aus den schriftlichen, aus den Texten. Ja, ja. Also das an die Brust schlagen drückt Demut und Reue aus. Also wahrscheinlich nicht so doll, wie ich es gerade gemacht habe, vielleicht nur so ein bisschen. Oder eben erhobene Hände. Das kann ja auch alles bedeuten. Was heißt denn erhobene Hände? Wie sieht jetzt die Hand aus? Ist sie nach vorne gedreht, nach hinten gedreht? In die, also zeigen die Handflächen zueinander, um die Götter anzurufen. Das ist so, kam ich dann immer so wie bei den Kindern, weißt du, die Arme so nach oben halten. Das ist dann bestimmt nicht so würdevoll, wie ich es mir vorgestellt habe. Es sah natürlich ganz anders aus. Aber das kommt auch aus der Antike. Also ganz verrückte Sachen. Und natürlich die Griechen. Die Griechen haben es natürlich wieder mal. Dachte ich mir so, die Griechen, die haben es mal wieder rausgerissen hier. Weil die hatten doch diese eine Geste, wo der Daumen zum Ringfinger geführt wird.
Ja, genau.
Als Segensgestus. Und die haben ja schon den verrückten Ringfinger, ne, wo dann der Daumen mit dem Mittelfinger benutzt wird, statt mit dem, also bei der Ringgeste, dass du den Daumen zum Mittelfinger führst und nicht zum Ringfinger.
Genau.
Ist doch bei den Griechen, ne?
Ja, genau.
Und das, daran habe ich mich jetzt auch erinnert, dass ich dachte, okay, das ist dann nochmal eine andere Form.
Ja.
Also klar, wenn man jetzt nochmal zum Buddhismus geht und so mit den Mudras und so, dann wird es ja noch verrückter. Weil die haben ja dann ganz verschiedene Handkonfigurationen und wenn man meditiert und solche Sachen. Ne? Aber jetzt so, wenn man eher im Westlichen schaut, sind die Griechen dann doch nochmal ein bisschen spezieller mit ihrer spezifischen Handkonfiguration. Also Daumen zum Ringfinger führen.
Ja.
Ja, also da war ich auch sehr, sehr überrascht, welche Bandbreite an Gesten es gab, die eben Gebetszeitungen waren oder auch Segnungsgesten.
Ja, also um nochmal kurz beim Beten zu bleiben, da sieht man mal auch, wie stark unsere Vorstellung, die wir heute haben, eben durch auch durch so eine Reduktion, ja, und durch so ein, also man kann ja fast schon sagen, es ist ja wie heute. Also ich meine, das setzt sich irgendwie ein Darstellungsmuster setzt sich irgendwie durch und deshalb denken wir jetzt, Beten, also im Christentum stellt sich Beten halt so dar, aber dass es da noch eine viel breitere Variante gibt, das ist ja auch nicht. Genau. Ja, und mit der Segensgeste, das ist auch total interessant, weil die kommt ja auch in ganz vielen verschiedenen Varianten vor. Also erstmal könnte, also die Segensgeste im Sinne von ja auch Schwurgeste, aber bei der Schwurgeste würde ich denken, ist es irgendwie mit mehr Spannung und die Segensgesten, die sind häufig nicht ganz so gespannt.
Da hast du recht.
Also wo sozusagen Zeigefinger und Mittelfinger zusammenkommen.
Ja.
Und dann, und das ist ja auch, die wandern ja dann auch im Raum rum, macht ja auch Sinn, also je nachdem, wo die Person ist, die ja dann auch gesegnet wird, weißt du, aber das kann ja auch mal die flache Hand sein, hast du ja vorhin schon erwähnt.
Weil ich dachte so, stopp, so völlig falsche Interpretation. Man muss sich einfach zurechtgießen, nee, das ist eine Segnungsgeste, ach so, oder empfangen, dass du halt so, was empfangst du mit der Hand?
Ja.
Ich sehe, okay, das ist jetzt so albern, aber ja, das war vielleicht raus.
Nee, ich habe jetzt so eine andere Assoziation. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich hatte so eine Science-Fiction-Assoziation gerade. Wollte sagen, du, was die damals alles schon vorweggenommen haben. Jetzt kommen wir in die Verschwörungstheorie. Egal, aber da kommen wir gleich nochmal hin. Und zwar nehme ich auf eine andere Handform, die ich auch total interessant fand. Aber ich will noch eins zu den Ägyptern sagen, was ich ja auch witzig fand, was ich noch nicht wusste. Ich habe mich immer gefragt, warum die Darstellungen in Ägypten eben immer auf so eine bestimmte Art und Weise ja passieren. Also warum der Oberkörper immer zu dir gedreht ist, die Beine aber in die andere Richtung zeigen und dann die Hände ja aber auch in einer bestimmten Form gedreht sind. Und tatsächlich hat das was damit zu tun, weil die sicherstellen wollten, dass man ganz genau erkennen kann, was der einzelne Körperteil macht. Und um sicherstellen zu können, dass da eben auch ein Gesichtsausdruck dabei ist, was man häufig da in den ägyptischen Darstellungen auch findet, guckt das Gesicht halt eben in Richtung Person. Wenn das Gesicht nicht so wichtig ist, dann halt nicht. Und der Oberkörper, aber damit man sozusagen auch sehen kann, was die Hände machen, ist der Oberkörper sozusagen gedreht und die Füße aber wiederum nicht. Weil wenn die zum Beispiel Laufen darstellen sollen, dann kann ich das halt von der Perspektive, wenn ich auf jemanden drauf gucke, nicht so gut darstellen wie aus so einer seitlichen Perspektive. Und dann dachte ich, das ist doch aber auch ein ganz abgefahrenes, Code. Ja. Sind wir schon wieder dabei. Ja. Um die Bewegung des Körpers angemessen darstellen zu können.
Das finde ich total interessant, weil man attestiert denen so ein bisschen weniger Können zu, wenn man das sieht und denkt so, okay, sie haben es mit der Perspektive noch nicht so richtig drauf, ne? Also sind ja auch keine Gemälde oder so in der Form, wie wir es heute kennen. Denkt man so, ja, das konnten die da halt noch nicht so mit Hintergrund. Das kam ja auch viel später.
Genau.
Erst.
Und das Witzige ist aber, in einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, hat der Autor dann auch geschrieben, es darf nicht angenommen werden, dass ägyptische Künstler dachten, dass Menschen so aussehen.
Nein,
ja, sondern das war eine Darstellungskonvention.
Ja, ja.
Also um sicherzustellen, dass der Körperteil, der für diese Darstellung jetzt am wichtigsten ist und das, was mit diesem Körperteil dargestellt werden soll, eben auch gut sichtbar ist. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ja, das macht voll Sinn.
Total.
Also deshalb drehen die dann, also deshalb haben die dann immer so komische, ja, so Verrenkungen, würde man heute sagen.
Die haben so Yoga-Posen, weißt du? Die so Drehachsen, so viele Drehachsen nutzen, weißt du, so sieht es manchmal aus.
Ja. Ja, also das fand ich auch ganz spannend.
Ja, super. Ich habe auch noch eine tolle Geschichte gefunden zu Handlung, weil wir gerade bei den inhaltlichen Funktionen von Gesten in Gemälden sind. Also Gesten können ja ganz verschiedene Sachen abbilden, kommen wir auch gleich noch zu weiteren Funktionen. Aber eins eben die Handlungsabbildung, wie du es gerade so schön gezeigt hast oder erklärt hast. Es gibt ein Bild, ein berühmtes Bild von Caravaggio, Matthäus und der Engel.
Mhm.
Und da gibt's eine interessante Geschichte dazu. Nämlich da geht's darum, dass es ein Bild gibt. Kennst du die Geschichte?
Ja.
Die ist interessant, ne? Also
ja.
Ich wusste auch, ich habe das nur gesehen, als wir haben die Kataloge gewählt und dann war halt das eine Bild von Caravaggio, Matthäus und der Engel.
Ja.
Und dann war es aber schwarz-weiß und ich meinte dann zu Matthäus, warum ist das jetzt schwarz-weiß? Ja, das gibt's halt nicht mehr, das Bild. Und das wurde auch abgelehnt. Ich so, wieso wurde es abgelehnt? Naja, also es geht darum, dass dieses Bild ursprünglich für den Hauptaltar der Cappella Contarelli in Rom bestimmt war. Und der Inhalt des Bildes soll eben Matthäus darstellen, wie er das Evangelium schreibt. Ja, und der Engel hilft ihnen dabei, die Message zu erkennen und eben das schriftlich darzulegen und aufzuschreiben. So. Und bei dem ersten Bild sitzt der Matthäus relativ schwerfällig, hat ein Buch in der Hand und der Engel führt seine Hand.
Beim Schreiben, genau.
Beim Schreiben, genau. Also wir werden das auch verlinken. Schaut gerne in die Shownotes, da könnt ihr euch das mal angucken. Und das war die erste Version dieses Gemäldes, was 1602 entstanden ist. Und das Problem ist, also die Kongregation hat es abgelehnt, weil der Matthäus erschien etwas zu begriffsstutzig. und er sieht wirklich auch ein bisschen, naja.
Er sieht sehr gequält aus.
Gequält und jetzt nicht wie einer, der Stichwort Denkerpose da jetzt ständig irgendwelche intellektuellen Ergüsse hat, so wirkt er eben nicht, sondern er starrt so mit offenen Augen auf das Buch und man kann eben schwer glauben, dass er wirklich auch in der Lage ist zu schreiben, also
genau.
So wirkt er wirklich, ne?
Ja, weil der kleine und doch sehr grazile Engel, so wie der ja rüberkommt, so mit so einer Leichtigkeit, ja, also würde ihr ihm praktisch die Hand führen, der Eindruck ist bei mir entstanden.
Genau, genau und so wirklich auch, als würde er sozusagen nicht selber in der Lage sein zu schreiben und der Engel ihm da quasi helfen muss, also er nicht in der Lage ist, überhaupt irgendwie zu schreiben und dann schon gar nicht das Wort Gottes sozusagen. Ne? Und dann hat er ja auch noch sehr nackte Füße und dreckige Füße und da muss man auch dazu sagen, dass natürlich Caravaggio hat ja reale Personen, die er quasi in seinem Umfeld gefunden hat, ja Leute, die arm waren, wie Prostituierte oder eben Bauern, als Modell genommen. Deswegen bewegen die sich auch in einer bestimmten Art und Weise oder haben vielleicht bestimmte Kleidung nicht an und haben vielleicht auch dreckige Füße. Gut, das muss man dann nicht abbilden, aber hat er gemacht. Zum Beispiel die Maria wurde ganz oft von Prostituierten quasi dargestellt und die Prostituierten standen dann Modell. Das ging ja quasi so absolut konträr zu dem, was sozusagen die Bedeutung und eigentlich dahinter ist. So, ne? Und vielleicht war das auch daher geschuldet. Ebenfalls wurde dieses Bild abgelehnt und es ist dann über verschiedene andere Kontexte dann ein neues entstanden, was viel würdevoller aussieht und das dann auch angenommen worden ist. Und das Bild hat dann noch jemand gekauft tatsächlich, ist aber dann durch den letzten Krieg, den Zweiten Weltkrieg in Berlin verschollen.
Ja, so zerstört worden, habe ich gelesen.
Ja, ich habe, da gibt's verschiedene, ja, wir haben auch heute nochmal überlegt, ob zerstört oder verschwunden. Ich habe jetzt nochmal verschollen gelesen.
Ah ja,
wir wussten es auch nicht mehr so genau. Also auf jeden Fall ist es nicht mehr da.
Interessant fand ich aber auch, dass ich gelesen habe, dass Caravaggio angeblich so dazu salopp gesagt hat, naja, wenn die das halt nicht haben wollen, dann gebe ich ihnen halt das, was sie haben wollen. Dann male ich das halt irgendwie so stumpf.
Ja, genau, genau. Hm. Naja. Auf jeden Fall finde ich eine interessante Geschichte. Zudem, na klar, es ist auch Geschmack und es ist auch Zeitgeist und Moderne sozusagen damals ja gewesen. Also auch eine gewisse Art und Weise der Bildsprache und natürlich auch, was inhaltlich vermittelt werden muss.
Ja.
Wie so, sieht so Matthäus aus? Er hat vielleicht so die Interaktion da eher abgebildet, die man in dem neuen Werk dann nicht so stark findet. Also der Engel hat ja quasi ihn berührt und die Hand geführt, ja. Das hat man in dem zweiten Bild dann nicht.
Also das ist die lustige Geschichte zu dem Bild und jetzt habe ich noch eine lustige, hast du das auch gelesen? Die Theorien, die es zu, es gibt bei ganz vielen Künstlern, es wird immer von Geste gesprochen, weiß gar nicht, ob das eine Geste ist. Ich würde eher sagen, es ist eine Handhaltung, wo der Ringfinger und der Mittelfinger so zusammenkommen und die anderen Hände so ein bisschen abgespreizt sind. Und das kann dann ganz unterschiedlich, es kann hier mal so hier oben sein, es kann aber auch an der Hüfte sein. Und
so ganz lässig.
Ja, so ganz lässig. So. Aber es findet sich halt bei ganz vielen Künstlern, also Tizian, El Greco, ganz, ganz viele. Und dann, also weil das so häufig vorkommt, hat man sich dann die Frage gestellt, was ist das? Und eine Theorie ist, dass das die Deformation der Hand anzeigen soll. Also, dass diese Personen, die dort abgebildet sind, eine deformierte Hand hatten.
Aha.
Weil das irgendwie ja so eine unnatürliche Position der Hand wäre. Und das stimmt schon, wenn ihr das mal zu Hause versucht nachzumachen, das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Also die anderen Hände so und dann die beiden Finger locker zu lassen. Also dann ja, ist also die Idee, dass das irgendwie eine Deformation darstellt. Es gibt aber auch unterschiedliche Theorien. Es ist eine Freimaurergeste. Es ist eine Geste, um Satanismus anzuzeigen. Es zeigt eigentlich die Zugehörigkeit zur De Medici-Familie an, weil das wie so ein M auch interpretiert werden kann. Es ist eine Geste zur Sühne. Es ist eine Geste, um jüdische Sprecher anzuzeigen. Also, ne, wie du hast ja vor am Anfang von Codes und Geheimbotschaften gesprochen. Mhm. Also in diese Handform ist viel hineingelegt worden. Und dann habe ich aber so, als ich da so drüber nachgedacht habe, also die Autoren kommen am Ende dann auch zu der Schlussfolgerung, dass es sich wahrscheinlich nicht um eine deformierte Hand handelt, sondern wahrscheinlich um eine stilisierte Form, eine bestimmte Handform einfach darzustellen, welche Bedeutung das auch immer sein könnte. Und das fand ich aber ganz interessant, also dass man einfach sagt, okay, es ist ja auch eine Frage, also ein bisschen was macht man eigentlich mit seinen Händen, wenn man einen Vortrag hält?
Ja.
Lass ich das jetzt runterhängen, verschränke ich das? Und vielleicht sind das ja auch Fragen, also jetzt spiele ich so ein bisschen rum, aber ja, also die Künstler haben sich dann da vielleicht auch, naja, wie mache ich das denn? Naja, dann stelle ich das halt so da und dann hängt das nicht so locker rum, hat ein bisschen Spannung, ist ein bisschen was anderes auch, keine Ahnung.
Ja, man muss dazu sagen, auch wenn man sich mit Leuten mal unterhält, die auch Künstler sind, also Kunstschaffende, ne? Also die haben manche Sachen doch einfach schwer zu zeichnen. Also eine lockere Hand ist einfach super schwer zu zeichnen. Hast eine bestimmte Konfiguration ist da einfacher, wenn die Hände gestreckt sind.
Obwohl ich mir jetzt nicht, also das müsstest du jetzt deinen Mann noch mal fragen, ob das jetzt wirklich so leicht zu zeichnen ist, weiß ich nicht. Aber ja, vielleicht war das auch einfach eine Entscheidung.
Ich glaube schon, wenn du die von vorne zeigst, dann auf jeden Fall einfacher, als wenn die Hand so nach unten zeigt und du nicht richtig die Finger siehst. Und das ist total schwierig. Deswegen haben manche dann, lassen die Hände weg und die Hände sind dann irgendwie hinterm Rücken oder sind so leicht verkrüppelt oder so verwischt. Es gibt auch so Tricks, um einfach
ums Händezeichnen
zu umgehen.
Mhm. Ja, aber das fand ich ganz interessant. Also das ist ganz spannend, was sich da dann ja auch so für Theorien dann da rumranken, ja, wie wir dann als Zuschauer des Bildes irgendwie versuchen, da aus jedem Teil dann ja auch eine bestimmte Bedeutung hinauszuziehen oder herauszuziehen. Aber vielleicht hat einfach mal einer angefangen, die Hand so zu zeichnen und dann haben die anderen sich gedacht, oh, ist eigentlich gar nicht so schlecht, das mache ich auch so.
Vielleicht war es auch ein Trend, ja.
Ja, weiß. Eben.
Ja, ja. Interessant. Aber vielleicht von diesen inhaltlichen Geschichten nochmal so zu ein paar formalen Funktionen, die finde ich ja auch total spannend. Also Zeigegesten, die sozusagen, da ändert sich die Bedeutung über Jahrhunderte hinweg überhaupt nicht. Und ja, also Gemälde, bildende Kunst strotzt nur so von Zeigegesten. Ja, man zeigt auf Personen, auf Sachen und auf Dinge, die, was weiß ich, vielleicht eine metaphorische Bedeutung haben. Ein, was weiß ich, Schädel sind ja häufig zu finden auch, ne? Schädel für Vergangenheit oder sowas.
Ja.
Oder wo wir es gerade gesagt haben, so mit Lässigkeit. Es gibt ein Bild von Rubens, der sich mit seiner vermählten Isabella Brandt zeigt, 1609. Mhm. Und da liegen beide Hände, also eine Hand von ihm und eine Hand von ihr, so aufeinander, so ganz romantisch. So das ist dieser ganz romantische Teil, wo du denkst, oh, ist schon auch ein bisschen cheesy so, ne? Und dann aber, wenn du weiter nach oben guckst, steht er da und zeigt so ganz lässig auf diese Handkonfiguration, weißt du? Er zeigt so nach unten, als ob er sich irgendwie oben anlehnt und dann mit der rechten Hand zeigt er auf diese Handkonfiguration. Aber das macht es dann schon wieder so ganz lässig, so yo, ich zeig hier nach unten und so, weißt du, jetzt ein bisschen in die Moderne übertragen. Das fand ich schon ganz interessant. Also man kann auf konkrete Objekte, Subjekte, religiöse Figuren zeigen, aber natürlich auch so bestimmte Blickabfolgen generieren in Gemälden. Das ist super interessant, wenn ihr darauf mal achtet. Zum Beispiel bei der Transfiguration von Raphael, da seht ihr, das ist auch häufig, was dann passiert, dann entsteht so eine Dreieckskonfiguration, dass eine Person in der Mitte, in dem Fall bei dieser Transfiguration von Raphael 1520, zeigt ein Mann in der Mitte auf eine Person links unten, eine Frau. Und neben der Frau stehen zwei Personen, die nach oben zeigen, also quasi zu Christus. Und dann gibt's so eine so eine richtige Sequenz von Blickfolgen. Du schaust automatisch in die Mitte des Bildes, ja. Dann schaust du dahin, wo er zeigt. Dann siehst du, die zeigen nach oben. Also der Blick wandert quasi über das Bild. Und solche Art von Führen des Blicks, von Betrachtenden findet man ganz, ganz häufig. Es entstehen so Blickstationen, ja, und die dann auch wie so geometrische Figuren auch bilden. Also gibt's auch bei der Rosenkranz-Madonna, könnt ihr auch mal drauf achten, wer wohin zeigt, wo die Hände hingehen. Da findet ihr auch, wird auch der Blick gelenkt. Oder auch Personen, die sogenannten Rückenfiguren, das fand ich auch spannend, die ja, ich weiß gar nicht, wann die genau eingeführt worden sind, aber die ganz häufig, ich glaube, auch bei Raphael zu finden sind. Eine Person, die also quasi Rücken zum Betrachtenden gezeigt werden, aber die Figur schaut dich beispielsweise an. Ja, also sie führt quasi, sie schaut dich an, damit du quasi zurückschaust und deinen Blick in eine Richtung lenkst vom Bild. Ja, die sogenannten Rückenfiguren, die dann vielleicht auch irgendwo hinzeigen. Und witzigerweise waren es oft auch manchmal die Maler selbst. Also die haben dann quasi so ein Selbstbildnis gemacht und haben sich dann so wie jemand, der sich aus der Szene so rausnimmt und dann zum Betrachtenden schaut und dann dessen oder deren Blick in eine Richtung führt. Oder eben auch bei Caspar David Friedrich, den mag ich ja auch sehr, die Rückenfigur, die dann nicht den Betrachtenden anschaut, aber vielleicht gestikuliert und dann die Idee war, dass du dich in die Person reinversetzt und nicht quasi die Gesichter in irgendeiner Form evaluierst oder so, was gucken die, wie gucken die, sondern quasi mit der Person in einen Raum oder in eine Landschaft oder so reingehst. Ja. Also das sind eher so formale Funktionen, die eben auch ganz, ganz viel natürlich mit Konstellation von Figuren, also wer ist unten, wer ist ganz oben, wer ist in der Mitte, wer wird dargestellt, wer ist links, wer ist rechts, ne? Aber auch eben durch Gesten ganz oft die Führung des Blicks in einem Bild oder auch von Bild zu Bild bei einem Fresko hast du es auch in einem großen Raum, wo die Verbindung einzelner Wände über Gesten beispielsweise hergestellt wird.
Also das ist auch so aus heutiger Forschungsperspektive immer noch wahnsinnig interessant. Wie stellen wir Aufmerksamkeit her? Wie bekommen wir es hin, dass wir eben auf das gemeinsame Objekt schauen, dass wir wissen, worüber wir reden? Und das finde ich ganz interessant, weil man daran sieht, wie wichtig der Blick auch ist. Also der Blick und dann in Kombination sozusagen noch mit den Zeigegesten. Und wie du sagst, wie wir als wir sind irgendwie so Interpretationsmaschinen, wir Menschen. Wir wollen dann aber auch den Sinn ergründen. Und dann setzt das sozusagen ein. Also wir wissen, okay, das verweist irgendwo hin, dann gucke ich dahin und dann ist da. Das finde ich total spannend, wie das eingesetzt wurde, also vom Künstler aktiv eingesetzt wurde, um einen bestimmten Semioseprozess, also auch tatsächlich einzuleiten und in gewissem Maße vielleicht sogar sicherzustellen, dass all die Elemente, die da jetzt verarbeitet sind und die sozusagen für das Bild wichtig sind, dass man die sich auch mindestens einmal angeguckt hat.
Ja, dass sie dann verstanden werden. Absolut, ja. Aber es kann auch erst möglich sein, wenn du eine gewisse Art von Bildformsprache entwickelt hast. Ja. Das findest du jetzt nicht im Mittelalter jetzt nicht unbedingt. Da gibt es andere Sachen. Da gibt es das nicht, dass es so Abfolgen gibt und so Blickführung. Weil natürlich, du musst erstmal auch das Medium als Medium verstehen und entwickelt haben, bis du dann diesen Gesten halt so eine wichtige Funktion zukommen zu lassen. Ja. Also wirklich auch eine formale Funktion in dem Moment, ja. Natürlich hat es auch eine gewisse inhaltliche Funktion auch, weil du ja meistens auch bestimmte Personen zeigst, die vielleicht einen Hintergrund haben. Das wissen dann KunsthistorikerInnen, was die dann bedeuten. Aber wenn unser einer draufschaut, geht es erstmal darum, den Blick zu lenken und so die Essenzen zu verstehen, die da dargestellt werden.
Ja. Ein Bild finde ich ganz witzig, und zwar ist das Johannes der Täufer. Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch von Leonardo, wo der einfach nur nach oben zeigt und den Zuschauer anguckt. Also, ja, der steht irgendwie so und guckt und du denkst ja, okay, ja, da oben.
Kann man mal machen.
Ja, also, aber ich finde, das ist für so eine, also das ist, um jemandem zu erklären, wie eine Zeigegeste funktioniert, ist das, glaube ich, ein super Beispiel, weil du überhaupt gar nicht anders kannst, als diesem verlängerten Zeigefinger zu folgen, beziehungsweise dir gedanklich zu folgen und dir vorzustellen, okay, wo verweist der denn hin? Eine Sache müssen wir aber noch, bevor wir vielleicht das noch auf einen anderen Punkt, wir haben jetzt schon des Öfteren über das Mittelalter gesprochen und wir müssen auch erwähnen, dass es im Mittelalter tatsächlich ganz viele kodifizierte Gesten gab, mit denen tatsächlich Rechtsgeschäfte abgewickelt wurden. Und das sieht man ganz toll im sogenannten Sachsenspiegel aus dem 13. Jahrhundert, wo man eben sieht, okay, da werden Verträge geschlossen, also indem eine bestimmte Geste ausgeführt wird, sogenannte performative Gesten, also wirklich Gesten, mit denen dann auch Handlungen ausgeführt werden. Also jemand verkauft etwas, jemand wird verurteilt. Das ist ganz spannend, finde ich. Das finde ich auch visuell sehr interessant, weil die Arme zum Beispiel häufig ganz lang sind. Weil die Anordnung der Personen im Bild ein bisschen schwierig ist und die ganz links außen auf die ganz rechts reagiert und weil man sicherstellen will, dass der Bezug klar ist, rutscht der Arm so in Länge auf die andere Seite. Das finde ich auch sehr interessant, wie man da mit diesen visuellen Mitteln dann dieses Problem versucht hat zu lösen.
Ja, und wenn eine besonders wichtig war, eine Geste, dann hat man die auch viel größer gemacht als normalen Maßstab. Also das war damals noch möglich. Eine Wichtigkeit der Geste durch Größe darstellt, ist ja ein ganz wichtiges gestaltpsychologisches Prinzip. Aber das sieht dann natürlich manchmal ein bisschen komisch aus. Aber das hat man da auch gemacht tatsächlich.
Da sind wir wieder bei den Ägyptern, weißt du, wo wir uns gefragt haben, warum haben die denn so eine ungewöhnliche visuelle Darstellung in dem Mittelalter eben auch? Also wenn man sich die Zeichnung anguckt, denkt man sich wirklich, das ist vielleicht Deformation. Wenn die Hände wirklich so ausgesehen hätten, dann wären das definiert die Hände
tatsächlich. Genau. Ja, absolut, absolut. Ich habe auch was Witziges aus dem Mittelalter gefunden. Und da dachte ich auch interessant, wie das Bildformat sozusagen uns führt, was wir überhaupt zeichnen können. Ja? Mhm. Nämlich die Hand Gottes. Die Hand Gottes taucht im Mittelalter in einer Reihe von Handschriften auf. Mhm. Also eigentlich nur zwei. Im 12. Jahrhundert sind wohl zwei Handschriften entstanden. Eine ist in München und eine in Wien aufbewahrt. Und die zeigen Szenen aus dem Neuen und Alten Testament. Und da hast du immer so eine Form, dass du eben so wie so ein Hochkantformat hast.
Ja.
Und das ist aufgeteilt, oben ein Bild, unten ein Bild. Und dann werden verschiedene Szenen dargestellt. Auf dem oberen Bild immer das Positive. Also beispielsweise jemandem wird geholfen. Und auf dem unteren Bild dann jemand wird bestohlen oder sowas. Ja. Und dann siehst du halt immer, und das fand ich halt so witzig, von oben aus dem Himmel kommt da immer so eine Hand raus. Und die segnet dann die eben positive Aspekte des Lebens sozusagen verkörpern. Ja. Und die unteren sind verflucht, da ist dann keine Hand. Und das Witzige ist halt, okay, erstmal die Hand da oben, wie soll man es auch darstellen, wenn man wie soll man es machen? Ja. Ne? Das war halt damals eben, es kommt ein bisschen schlicht daher, aber klar, es ist auch sehr reduziert aufs Wesentliche, kann und man effektiv. Eben auch sagen, ne? Effektiv, genau. Und die Hand immer mit diesen Segnungsfingern auch, ne? Also diese Zeigefinger, Mittelfinger abgestreckt, kommt dann eben da so oben mal aus dem Bildrand raus. Und dann kannst du ja auch nur oben das Positive darstellen, weil die Hand muss ja von oben kommen. Wenn du jetzt und das Positive dargestellt hättest, dann kommst du da halt von rechts oder von links und hättest was ganz anderes bedeuten können. Also da siehst du auch, dass sozusagen diese Hand Gottes auch dieses Bild dann so strukturiert hast, dass du bestimmte Aspekte eben nur oben darstellen kannst und andere eben nur unten. Das fand ich total witzig. Also wie das Medium sozusagen dann die Bildsprache in gewisser Weise auch ja mit Form, weil Gott ist halt nur oben, oder? Also, weißt du, und das kannst du halt nie anders darstellen. Also, aber diese Hand, das, vielleicht kann man das auch noch mal irgendwie zeigen. Ich weiß gar nicht, ob man das bei Google oder so finden kann, aber das fand ich doch echt witzig, so aus unserer heutigen Perspektive, diese zwei Finger, die da immer so von oben runterkommen.
Also, ich habe das auch schon mal irgendwo gesehen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, das alles in den Shownotes zu verlinken, sodass ihr euch die Gemälde, ja, über die wir jetzt gesprochen haben, auch auf jeden Fall noch angucken müsst. Ein Gemälde müssten wir aber auch noch mal kurz erwähnen, und zwar das letzte Abendmahl. Also das ist ja, ja, wirklich, aus Gestenperspektive ist das ja Wahnsinn.
Total.
Also ich meine, das Gemälde, absolut, ist sowieso Wahnsinn. Aber was da auch gestisch passiert, da ist ja, ja, also da sind ja von Hörer- und Sprechergesten und von inhaltlichen Gesten bis Gesten zu, die innere Einstellung des Sprechers darstellen, also so Gefühl und Effekt, Affekt ausdrücken, ist ja fast alles drin.
Da ist alles drin, ja, finde ich auch. Also da ist richtig viel los, auch wie sozusagen die Personen räumlich dargestellt werden, wie welche Köpfe gehen zusammen, welche, ja, gehen auseinander. Ja, total viel.
Ja, man kann es auch ja tatsächlich von links nach rechts lesen in gewissem Maße. Dann sieht man auch, okay, die unterhalten sich, der eine reagiert auf das, was der andere gesagt hat, die Köpfe drehen sich. Also das ist ein ganz tolles Gemälde auch aus Gestenperspektive oder Interaktionsperspektive. Ja. Also wie da sozusagen dieser besondere Moment der Interaktion dargestellt wird.
Hm. Ja, und die berühmteste ist wahrscheinlich, dass der Zeigefinger Gottes Deckenfresko von Michelangelo wahrscheinlich eines der bekanntesten,
ja,
auch, ja, Gesten,
wo die beiden Zeigefinger sich berühren. Ja.
Genau.
Ja.
Genau.
Obwohl ich das immer so ein bisschen, weiß nicht, irgendwie hat das, also das sieht schön aus, aber ich fand es irgendwie immer komisch, wie die Finger sich treffen.
Es ist auch was, es ist im Grunde ja ein richtiger Akt auch, ne? Und einer, der heraussticht, weil du so einen sonst, also es ist jetzt keine Zeigegeste oder so, ne? Aber es ist halt etwas, was du auch sonst nie sehen würdest. Ja, dass eben über diesen Zeigefinger da dieser Lebensfunke überspringt und nicht irgendwie über so eine Segnungsgeste oder sowas, ist auch schon interessant, dass auch der Kontakt dann da ist.
Genau.
Ja, das stimmt. Kann man jetzt wahrscheinlich auch total viel dazu
erzählen. Jetzt ist mir gerade noch was anderes eingefallen, aber ich sag's jetzt und dann hören wir auf. Wegen dieses Zeigefingers ist mir jetzt IT nach Hause telefonieren eingefallen. Okay, so, jetzt haben wir wieder alles, was wir hier...
Aber siehste, ja, wir haben doch jetzt verschiedene Epochen miteinander, ja, verbunden, ist doch perfekt.
Ja.
Und wir sehen, wie wichtig die Hand und der Zeigefinger und auch noch andere Finger von Gesten in verschiedenen Medien auch für eine Rolle spielen, ne? Sei es IT oder eben Gott. Es wird gestikuliert.
Es wird auf jeden Fall gestikuliert. Damit sind wir am Ende angelangt und bei unserer Rubrik, nämlich der Song zum Thema. Was hast denn du heute für einen Song für die Playlist mitgebracht?
Ich habe einen ganz einfachen Song mitgebracht. Also ich habe ein bisschen überlegt, hin und her. Dann habe ich einfach geguckt, was habe ich in meiner Mediathek zu Paint oder Painter zu finden.
Okay.
Gab es ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe mich jetzt für Painter entschieden von Lapsley.
Mhm.
Das ist ein ganz ruhiges Lied. Ich weiß auch, warum ich es in meiner Playlist habe. War es ein Song, den ich oft in meinen Yogastunden habe.
Verstehe.
Eher was Ruhiges.
Okay.
Und ja, im Yoga ja Gesten auch eine wichtige Rolle, ja, spielen. Ne? Bestimmte Mudras, so nennt man das da. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie von Gesten, die man da findet. Natürlich auch in bestimmten Zeichnungen und Abbildungen. Habe ich gedacht, ach, das passt irgendwie ganz gut. Und deswegen setze ich das auf die Playlist. Ein schöner, ruhiger Song, wenn ihr mal ein bisschen abschalten wollt und mal in euch gehen wollt, ist das ein tolles Lied.
Na, sehr gut. Das muss ich mir mal anhören. Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe einen mitgebracht, den jeder kennt. Und zwar Like a Prayer von Madonna.
Ja, voll gut.
Weil ich irgendwie so pray und dann dachte ich, da gibt's doch irgendeinen,
ja,
Song. Es gibt doch irgendeinen Song mit pray. Und dann dachte ich, ja, Like a Prayer. Also ist mir dann natürlich erst später eingefallen. Aber mir sind auch noch andere Songs mit pray eingefallen. Aber gerade weil dieses Video ja dann auch so einen Aufruhr dargestellt hat, ne?
Total,
weil Madonna da ja auch mit Darstellungskonventionen gebrochen hat und so, dachte ich, ich mache jetzt heute, ich mach jetzt hier Like a Prayer mal auf intellektuell und bring das bei.
Ich finde, das passt super zusammen. Also, das ist dieses Painting und Praying und Gesten in verschiedenen Kulturen. Also perfekt, Jana. Ich finde, das ist ein super Abschluss.
Sehr gut. Dann wandert das auf unsere Playlists. Ja, die Zeit ist schon wieder rum, Silber. Es vergeht immer so schnell. Wir labern uns einfach. Wenn wir einmal angefangen haben, dann gibt es keinen Halten mehr. Aber jetzt müssen wir, weil es sonst doch zu langwierig wird. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ihr schaut euch die Gemälde an und geht das nächste Mal vielleicht, wenn ihr in einer Ausstellung seid, mit einem besonderen Blick für die Hände und die Gesten dort hinein. Wir danken fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid. Und bis dahin verabschieden wir uns, eure Hosts Jana und
Silva.
Tschüss.